Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
Und dazu begrüßt sie am Mikrofon Birgit Kolkmann. Der Reaktorunfall von Tschernobyl, der war gar nichts gegen die Corona-Pandemie. 7 Millionen Tote, mehrere Billionen Dollar wirtschaftlicher Schaden, monatelange Lockdowns auf der ganzen Welt. War das lebensbedrohliche Virus aus dem Tierreich nur ein Vorbote auf noch viel schlimmere Infektionswellen, mit denen die Menschheit rechnen muss? Wissenschaftler warnen seit langem und versuchen, vor die Welle zu kommen, um Menschen zu schützen. Tierisch tödlich, wie gefährlich sind Zoonosen, fragen wir heute im Diskurs diese Gäste. Gülter Gabriel vom Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg. Maren von Köckritz-Blickwede, sie leitet das Forschungszentrum für Infektionsverbreitung und Zoonosen der Stiftung Tierärztliche Hochschule in Hannover. Und Hendrik Wilking, der beim Robert-Koch-Institut das Fachgebiet für Zoonosen und tropische Infektionen leitet. Herzlich willkommen Ihnen. Und an dieser Akustik werden Sie jetzt bemerkt haben, dass wir nicht im Studio sind. Wir sind nämlich heute zu Gast bei der VW-Stiftung im Schloss Hannover-Herrenhausen und zeichnen diese Diskussion für Deutschlandfunk Kultur auf. Herzlich willkommen auch an Sie, an dieses Publikum hier in Hannover. In einer Studie zur globalen Gesundheit warnten Forscher schon vor 2 Jahren, im Jahr 2050, also in 25 Jahren, könnten Zoonosen mindestens 12-mal so viele Menschen töten wie im Jahr 2020, also zur Corona-Pandemie. Das wären dann etwa 80 Millionen. Ist das ein Horrorszenario oder eine reale Gefahr? Die Frage geht an Sie alle hier. Wir fangen einfach mal mit Frau Köckritz-Blickwede an.
Ja, hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann und nehme gleich als erstes gerne Stellung einmal zu diesem Szenario. Ich denke, wenn wir zurückblicken, wir kennen SARS-CoV-1 als Pandemie und Vorgänger von SARS-CoV-2 und haben jetzt alle gemeinsam die SARS-CoV-2-Pandemie mit vielen Einschränkungen und wahrscheinlich noch vielen langfristigen Folgen durchgemacht. Und ich denke, was ganz wichtig ist, dass wir daraus lernen, wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse daraus nutzen, um dann genau dieses Szenario vorzubeugen. Wir werden sicherlich viele Herausforderungen haben in den nächsten Jahren, aber ich denke, wichtig ist, dass wir mit den Erkenntnissen jetzt besser werden in der Zukunft.
Gülter Gabriel vom Leibniz-Institut in Hamburg. Dieses Horrorszenario für 2050 mit so vielen Toten, reale Gefahr für Sie?
Also ich glaube, wir können alle nicht in die Zukunft sehen und sagen, welcher Erreger die nächste Pandemie auslösen wird. Aber Pandemien sind kein seltenes Ereignis. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, noch mal festzuhalten. Pandemien waren immer ständiger Begleiter der Menschheit. Wenn wir zurückschauen, die letzten 100 Jahre in der dokumentierten Historie haben wir 5 Pandemien erlebt. Und zwar die spanische Grippe 1918, ausgelöst durch ein Influenzavirus. 1957 die asiatische Grippe, wieder ein Influenzavirus. 1968 die Hongkong-Grippe, wieder ein Influenzavirus. Dann hatten wir in den 80ern die HIV-Pandemie. Die Schweinegrippe, die haben wir schon wieder vergessen, 2009, die mildeste Pandemie, die wir bislang in der dokumentierten Geschichte haben. Und als Novum jetzt die Coronavirus-Pandemie, die wir alle miterlebt haben. So, das heißt, in den letzten 100 Jahren haben wir, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 5 Pandemien durchgemacht. Das ist ganz schön viel. Und wenn wir das nach vorne prognostizieren, in einer älter werdenden Gesellschaft, wenn wir Glück haben und 100 Jahre alt werden, könnte man jetzt sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir 5 Pandemien erleben werden.
Das klingt tatsächlich nach einem Horrorszenario. Das Robert-Koch-Institut, Herr Wilking, war uns in der Corona-Pandemie fast täglich präsent mit Stellungnahmen, mit Auswertungen, mit Empfehlungen. Sie müssen dann die Krise managen. Wenn Sie daran denken, dass bis 2050 eine solche Pandemie auf uns zukommen kann, was bedeutet das für Sie?
Ja, wir bereiten uns natürlich jeden Tag darauf vor, dass es natürlich wieder so eine Pandemie kommen kann, wie wir sie in den letzten Jahren jetzt so schwer erleben mussten. Der Blick in die Zukunft und auch der Blick auf die möglichen Todeszahlen oder die Krankheitszahlen, das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Das kann irgendwie in wenigen Wochen oder Monaten sein, das kann aber auch noch paar Jahre oder Jahrzehnte dauern, aber es wird die nächste Pandemie geben. Und wir müssen uns alle als Gesellschaft darauf vorbereiten. Es gibt auch noch andere Erreger, die nicht sofort pandemisch sind, die vielleicht irgendwie Ausbrüche auslösen. irgendwie, da gilt es auch, sich darauf vorzubereiten, sich gut zu organisieren, um dort Transmissionsketten frühzeitig zu entdecken, zu unterbrechen, irgendwie damit aus Epidemien, die kleiner sind, erst gar keine großen Epidemien werden oder auch gar nicht erst Pandemien entstehen können. Das ist es.
Was macht die Zoonosen, also die Erreger aus dem Tierreich, eigentlich so gefährlich, Frau Köckritz?
Ja, grundsätzlich definiert ja eine Zoonose, dass die Erkrankung von Mensch auf Tier, aber auch von Tier auf Mensch übertragbar ist. Und wir haben im Tierreich viele Tierarten, die als Reservoir in der Umwelt vor Ort sind. Dazu zählen natürlich vor allem auch die Fledermäuse, weil die eine Besonderheit haben. Die leben in großen Kolonien, die sind sehr mobil, die haben ein sehr außergewöhnliches Immunsystem und beherbergen damit viele verschiedene Pathogene als Reservoir. Und das ist im Endeffekt, was eine Zoonose ausmacht, wenn dann ein bestimmter Erreger von der Fledermaus entsprechend eine Tierart oder auch den Menschen erreicht, der einen schlechteren Immunstatus hat, dann kommt es zu Erkrankungen.
Machen wir es doch mal ganz konkret am Beispiel Fledermaus. Wir begegnen den Fledermäusen eher in der Dämmerung, wenn sie uns vielleicht im Vorbeiflug mal ein bisschen näher kommen. Aber sonst haben wir relativ wenig mit Fledermäusen zu tun. Warum sind sie trotzdem, Frau Gabriel, gefährlich?
Es sind viele Schritte, die dazu führen, dass ein Virus eben von Tier auf den Menschen übergeht. Und in der Regel ist das nicht der Fall durch direkten Kontakt mit Wildtieren. Also jetzt am Beispiel Influenza, denn das natürliche Reservoir von Influenza-Viren sind Wildvögel, Wasservögel, die das Virus auch über Tausende von Kilometern weitertragen können. Aber die Infektion des Menschen geschieht selten durch direkten Kontakt mit Vögeln, sondern häufig durch Zwischenwirte. Das sind in der Influenzökologie zum Beispiel Nutztiere, also direkter Kontakt zu Schweinen. Schweine kennen wir als Mischgefäß in der Influenzökologie, weil sie durch Viren, die sehr tiernah sind, also Aviär-Influenzaviren aus dem Vogel infiziert werden können, aber auch mit humanen Influenzaviren. Und dadurch kann eine möglicherweise gefährliche Mischung entstehen, die dann Artengrenzen überspringt und von Tier auf den Menschen übergeht. Also diese Zwischenwirte, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, das sind in der Regel Nutztiere, von denen dann die Gefahr ausgeht, dass sie sich so weit schon adaptiert haben, dass sie auf den Menschen übergehen können.
Aktuelles Beispiel sind gerade die USA. Vielleicht könnten Sie das noch mal ein bisschen spezifischer machen. Da geht es ja auch um Vogelgrippeviren, die interessanterweise bei Milchkühen auftauchen. Wie kommt das dahin?
Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Wie kommt die Vogelgrippe in die Milchkühe? Um nochmal auf Ihre initiale Frage einzugehen. Also welche Erreger haben das höchste Potenzial, Pandemien auszulösen? Und natürlich wissen wir nicht, wir können nicht in die Zukunft schauen, welche Erreger die nächste Pandemie auslösen werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass respiratorische Viren, also solche Viren, die über die Luft, über die Atemwege übertragbar sind, wie wir es jetzt auch wieder bei Corona gesehen haben, pandemisches Potenzial haben, das haben wir in der Geschichte gesehen. Und eines der sozusagen Erreger mit einem hohen pandemischen Potenzial, das sind die Vogelgrippeviren, die sogenannten hochpathogenen Avian-Influenza-Viren. Und aktuell zirkulieren H5N1-Viren in den Rinderbeständen in den USA. Und das ist ein Novum. Also wir kennen auch so Influenzaökologie Schweine als Nutztiere, die durch Influenza infiziert werden, aber noch nie wurden Rinder identifiziert bzw. ja, detektiert. Und da gibt es verschiedene Hypothesen, wie das Virus in die Rinder gegangen ist. Man muss natürlich sagen, viele der Rinder sind Hochleistungstiere, die an sich auch ja metabolische Grunderkrankungen haben. Man geht davon aus, dass H5N1-Viren über Fäkalien von Vögeln auf das Melkgeschirr, dann über das Euter in die Tiere gelangt ist. Das heißt, wir haben eine neue Eintrittspforte, was wir vorher auch nicht hatten. Und zwar, dass Viren über das Euter jetzt Tiere infizieren und das Virus jetzt dort so sich verändert und möglicherweise eben auch, und das haben wir in den USA gesehen, durch wiederholte humane Infektionen eben auch pandemisches Potenzial entwickeln könnte, wenn man da jetzt nicht interveniert.
Sehr spannend, was Sie berichten, Herr Wilking. Sie beobachten sicherlich manchmal auch mit Nervosität auch andere Entwicklungen. Stichwort Ebola, hier bei uns Westnil-Virus. Wir haben Tierpopulationen, unter anderem die Pferde. Ich gucke Frau von Köckritz Blick wieder an, weil sie nämlich auch Pferde besitzt. Und für gerade Pferdebesitzer müssen da auch drauf schauen. Aber Sie als Fachmann gucken natürlich, wo tauchen Erreger neue auf oder wo wird es vielleicht auch zu einer Epidemie, zum Beispiel Ebola oder Mpox? Und wann kann es wirklich gefährlich werden und sich zu einer Pandemie entwickeln? Wo ist für Sie so der Marker, wann das kippt und richtig gefährlich wird?
Genau, wir gucken natürlich sehr stark auf die Situation in Deutschland erstmal. Also wir haben halt bestimmte Überwachungssysteme und können sozusagen die Situation in Deutschland einschätzen. Und dann betreiben wir sowas, das nennen wir Epidemic Intelligence. Das klingt zwar ein bisschen hochtrabend, aber halt wir gucken halt nach Signalen da draußen international und setzen das sozusagen in der Bewertung mit der Situation in Deutschland in Verbindung. Ja, klar. Und es gibt halt so ein paar Erreger, die jetzt besonders besorgniserregend sind. Ebola haben Sie gerade genannt oder Nipah-Virus. Solche Erreger, die außerhalb Deutschlands sind, wo wir dran arbeiten, auch zusammen mit den lokalen Behörden, dass diese Erreger nicht nach Deutschland kommen. Das ist auch eines der großen Ziele. Und selbst wenn sie nach Deutschland kommen, dann frühzeitig entdeckt werden. Und deswegen muss man da auch ganz viel im Internationalen, heißt es dann Awareness haben irgendwie und fangen dann an zu kommunizieren mit dem medizinischen Sektor, dass dann, wenn es irgendwie Verdachtspatienten gibt, dass die frühzeitig ihre Diagnostik bekommen und dass das dann auch frühzeitig den Gesundheitsämtern gemeldet werden kann.
Wie mobil die Viren sind, haben wir in der Corona-Pandemie gesehen. Sie werden sehr schnell um die Welt transportiert. In diesem Falle ging es dann ja auch mit Menschen. Wir haben eben schon gesprochen über die Massentierhaltung, die ein Problem ist, oder auch jedenfalls die Nutztierhaltung, wie wir sie industriell betreiben. Frau von Köckritz, wenn wir jetzt zum Beispiel über Westnil sprechen oder andere, dann sind das ja wahrscheinlich auch Erreger, die im Zuge des Klimawandels mehr auftreten und zu uns kommen, weil auch die Überträgertiere wandern. Ist das richtig?
Westnil ist sicherlich ein sehr spannendes Beispiel, was Sie genannt haben. Westnil tritt ja auch erst seit ein paar Jahren hier in Deutschland auf und mittlerweile in der Tat sehr häufig auch bei Pferden und führt da auch zu schweren Erkrankungen, die zu neurologischen Störungen führen. Und da scheint es nach aktuellen Studien daran zu liegen, dass halt die Vermehrung in den Mücken und auch die Verbreitung der Mücken aufgrund des Klimawandels und der verlängerten, erhöhten Temperatur in den Sommermonaten einfach da ermöglicht, dass das Virus sich weiter verbreitet. Mittlerweile wird auch eine Impfung der Pferde hier in Deutschland empfohlen. Wir haben auch unsere Pferde zu Hause jetzt geimpft. Und es ist auch über die Mücken als Vektor übertragende Erkrankung auf den Menschen übertragbar. Das geht nicht direkt von Pferd auf Mensch. Das Pferd produziert nicht oder das Virus repliziert nicht, vermehrt sich nicht stark genug im Pferd. Also es findet keine Übertragung von Pferd auf den Menschen statt, aber eine Vektorübertragung von Mücke auf Mensch, obwohl die Symptome beim Menschen deutlich weniger sind als beim Pferd.
Vektorübertragung muss man vielleicht mal ganz kurz nochmal sagen. Also es geht durch überstechende Insekten, richtig, können Mücken sein, aber auch Zecken und andere. Genau. Sie haben gerade die Impfung angesprochen. Viele Zoonosen sind wirklich höchst gefährlich, weil tödlich. Tollwut ist ein Beispiel. Wenn Sie vielleicht mal so ein bisschen einordnen, wie viele von den Erregern, die bekannt sind und die für uns relevant werden können, sind tatsächlich tödliche? Frau Gabriel.
Man muss unterscheiden. Also die meisten Erreger, die Epidemien auslösen, die haben ein hohes Potenzial, krank zu machen. Dafür besitzen eben weniger das Potenzial, dass sie weitergetragen werden, weil eben die Letalität besonders hoch ist. Während bei bestimmten Erregern, die an sich weniger pathogen sind, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie eben dann von Mensch zu Mensch übertragen werden und dann Infektionsketten auch verlängern. Also im Endeffekt geht die Ausbreitung etwas, kann man vielleicht sagen, in Balance oder in Gleichgewicht zu der krankmachenden Eigenschaft des Erregers.
Ja, dem kann ich natürlich nur zustimmen. Ist die Frage, ob man da noch einige Beispiele vielleicht ergänzt, die das erläutern. Ich meine, natürlich hängt auch der Immunstatus stark davon ab. Das haben wir ja auch in der Corona-Pandemie gesehen, wo bestimmte Patientengruppen anfälliger sind. Und das ist je nach Pathogen natürlich auch unterschiedlich. Es gibt dann leider so einzelne Fallbeispiele von Erkrankungen, die nicht sehr häufig vorkommen, aber dafür natürlich sehr tödlich sein können. Ein Beispiel vielleicht Bornavirus-Infektion. Da gab es vor einigen Jahren einige Fälle hier in Deutschland, in Bayern, die leider einen sehr tödlichen Verlauf haben. Die kommen sehr selten vor, von nur 4 bis 8 Personen in Deutschland. Aber die sind leider bei 2 Fällen von Kindern tödlich verlaufen, wie man sich vielleicht an die Medienberichte erinnert. Das sind dann sehr wenige Fälle, das ist dann keine Pandemie, aber natürlich bedarf auch das unseren Augenmerk, dass wir sowas im Blick haben und auch hier entsprechend Untersuchungen anstreben und schauen, was ist die Ursache, wie kommt das zustande. Da hat sich herausgestellt, das ist eine Spitzmauspopulation, die das überträgt. Das ist sehr selten, aber kann halt leider fatal enden. Ist dann keine Pandemie, aber leider für die einzelnen Individuen sehr
dramatisch. Die tödliche Gefahr muss Forscher und Ärzte natürlich sehr umtreiben. Sie müssen das dann managen, Herr Wilking. Haben Sie den Eindruck, dass das zunimmt, dass die tödliche Gefahr wächst und dass man da tatsächlich über Impfung was tun muss?
Momentan kann man, glaube ich, sagen, dass jetzt die Gefahr in Deutschland nicht zunimmt durch Zoonosen, sondern die war schon immer da. Wir müssen es irgendwie managen als Gesellschaft. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Müssen wir auch in der Zukunft tun. Irgendwie Impfungen sind sehr wichtig. Irgendwie. Ich meine, das ist der zentrale Punkt, wo man bei den Krankheiten, die impfpräventabel sind, da wo wir wirksame Impfstoffe haben und auch Impfempfehlungen haben, dass wir dort irgendwie als Gesellschaft irgendwie dazu hinkommen, dass sich jeder mit diesen Impfungen auseinandersetzt, mit ihren Wirkungen, mit ihren Nutzen, natürlich auch sich mit der Sicherheit auseinandersetzt, damit wir das Vertrauen in Impfstoffen wieder verstärken. Weil leider hat das Vertrauen in Impfstoffen in den letzten Jahren gelitten, irgendwie, dass es total ohne Not. Da müssen wir als Gesellschaft hinkommen, dass das Vertrauen wieder gestärkt wird und dass die Leute sich wieder für die Impfung entscheiden. Weil nämlich, wenn man sich gegen die Impfung entscheidet, dann entscheidet man sich für die Krankheit. Und das ist, das wollen wir nicht.
Wir sind bei dem großen Thema, was haben wir aus der Pandemie gelernt? Was haben Sie als Forscher vor allen Dingen gelernt für die Zusammenarbeit untereinander? Und zwar in den einzelnen Fachgebieten, aber auch auf der internationalen Ebene. Vielleicht können Sie da berichten, denn Sie sind alle auch in weiteren Funktionen, die Sie haben, Sprecher von Netzwerken. Sie sind nicht nur in Ihren eigenen Instituten intensiv tätig, sondern Sie sind natürlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland auch dabei, zu versuchen, die Gefahr für die Zukunft zu bannen. Frau Köckritz-Blickwede, was ist da passiert seit Corona?
Ja, ich denke, was Sie auch schon erwähnt haben, was extrem wichtig ist, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also wir sprechen ja ganz häufig auch von dem Stichwort One Health. Also ganz wichtig, dass wir mit in den Bereichen Tiermedizin, Humanmedizin, Umweltwissenschaften, Sozialwissenschaften zusammenarbeiten und zusammentun und mit einem interdisziplinären Gedanken die Forschung vorantreiben. Da gibt es sicherlich vor allem auch seit der Corona-Pandemie tolle Beispiele. Auch hier in Niedersachsen haben wir das Corona-Forschungsnetzwerk aufgebaut, COFONI, wo wir wirklich an der Corona-Pandemie arbeiten, die Corona-Pandemie aufarbeiten, auch die Langzeitfolgen und das in Zusammenarbeit von all diesen Disziplinen, auch unter Einbezug von der Industrie, von Behörden. Und ich glaube, das macht es aus und das müssen wir nachhaltig vorantreiben für die Zukunft.
Wenn wir über Zoonosen sprechen, also Erreger aus dem Tierreich, dann bedeutet das konkret interdisziplinär, dass Sie nicht nur als Biologen, Tierärzte, Biochemiker, sondern auch mit Agrarwissenschaftlern, Forstwissenschaftlern etc. zusammenarbeiten. Könnten Sie es konkreter noch machen?
Ich habe vorhin, das ist ein kleines Beispiel, ich habe dieses kleine Beispiel von der Bornavirus-Infektion genannt. Und ich glaube, in dem Moment, was man dann ja tun muss, Tollwut ist ja auch so ein Beispiel, ist zusammenarbeiten, Proben in der Umwelt nehmen, gucken, wo findet man Virusmaterial, was ist der Reservoir, dass man den findet und dass man das Risiko einschätzen kann. Und das zeigt ja diese Zusammenarbeit von verschiedenen Disziplinen. Und das müssen wir vorantreiben und in der Zukunft auch genauso weitermachen.
Mhm. Ja. Frau Gabriel, Sie sind Sprecherin des Leibniz Lab für Pandemic Preparedness, also sich vorbereiten auf Pandemien und sich schützen. Was ist da seit Corona in Gang gekommen?
Das Leibniz Lab Pandemic Preparedness ist ein neues Instrument der Leibniz-Gemeinschaft. Und es ist ein Netzwerk, was das Wissen aus 41 Leibniz-Instituten, und zwar nicht nur aus den Lebenswissenschaften, sondern auch aus den Wirtschaftswissenschaften und der Bildungsforschung vereint, um besser auf künftige Pandemien vorbereitet zu sein. Und wenn wir über Pandemievorbereitung sprechen, dann sprechen wir oft über reaktive Maßnahmen. Das heißt, wir fangen dann an zu denken, was machen wir, wenn das Virus schon da ist. Im Leibniz Lab wollen wir uns aber vor allem für die Prävention stärken. Das heißt, also Prävention ist nicht so zu verstehen, dass wir Pandemien verhindern, das werden wir nicht können, aber die Wahrscheinlichkeit, eben dass pandemische Erreger entstehen, reduzieren. Wir haben Konzepte, die zum Beispiel sich damit bezüglich der Prävention damit beschäftigen, wie die Nutztierhaltung von morgen aussehen sollte. Also gesunde Tiere sind in der Regel weniger infektanfällig natürlich als weniger gesunde Tiere. Da als Beispiel Animal Welfare, also Tierwohl ist ein wichtiger Bestandteil. Andererseits muss man natürlich Tierbestände auch schützen, wenn es eine Infektion gibt. Und da sind die Kollegen vor allem aus den Agrarwissenschaften dabei, neue Tierhaltungsformen zu etablieren, zu designen, die eben diesem Zielkonflikt gesunde Tiere, aber dann auch Infektionen nach außen abzuschirmen. Wir haben unter anderem auch interdisziplinäre Projekte, die sich damit beschäftigen, mit der Krankheitslast von pandemischen Viren. Aber wir lernen ja auch, dass akute Infektionen nicht schnell kommen und schnell gehen, sondern dass sie langanhaltende Konsequenzen mit sich tragen können. Long-Covid ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Hier arbeiten wir interdisziplinär zusammen, um das besser zu verstehen, um diese langanhaltenden Konsequenzen zu reduzieren. Unsere Wirtschaftswissenschaftler haben Projekte, die an Modellen arbeiten, um gezielt Anreize zu schaffen, zum Beispiel beim Pandemievertrag, dass das Geschriebene dann auch möglichst umgesetzt werden sollte. Unsere Bildungsforscher machen sich stark für die Stärkung der Schulen bzw. der Kinder hinsichtlich der Gesundheitskompetenz. Wir haben gelernt, dass zum Beispiel Virologie oder Immunologie im Schulfach gar nicht gelehrt wird. Wir wollen aber diese Kompetenzen in die Schulen bringen, damit die Schüler selbst und die Lehrer natürlich auch in der Lage sind, Information von Desinformation zu differenzieren. Also summa summarum ist das Ziel des Leibniz Labs, nicht nur interdisziplinär, sondern auch transdisziplinär mit der Gesellschaft zusammenzuarbeiten und gemeinsam eben die Herausforderungen, möglicherweise künftige Pandemien, gemeinsam anzugehen.
Also es geht darum, viel Wissen in die Öffentlichkeit zu bringen. Herr Wilking, das haben wir ja während der Corona-Pandemie sehr stark erlebt. Gefühlt ist jeder Virologe der Republik interviewt worden, mehrfach, und war eine wichtige Instanz und auch eine Instanz für Beruhigung, denn ohne Information keine Beruhigung und auch keine wirkliche Handlungsfähigkeit. Frau Gabriel hat jetzt auch schon sehr in die Zukunft argumentiert. Müssen Sie tatsächlich immer noch mal rückwärts analysieren, was ist damals passiert, was ist gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen? Stichwort Impfen, das ist nicht gut transportiert worden und argumentiert worden in der Bevölkerung. Es hätte es ja nicht so viele gegeben, die das dann verweigert haben. Das sind ja auch, was die Demokratie angeht, durchaus negative Konsequenzen daraus entstanden. Also Sie haben da eine ganz wichtige Funktion. Was würden Sie in Zukunft besser machen?
Ach, das ist natürlich sehr schwer, die ganze Pandemie jetzt so zu evaluieren in diesem Gespräch. Genau, da wird es ja eine Enquete-Kommission geben, die das umfassend erarbeitet. Ich möchte aber nochmal die Chance nutzen, nochmal den Blick auf das erste Jahr der Pandemie 2020, weil wir denken sehr viel an 2021 und 2022, sozusagen die Mittel- und die Endzeit der Pandemie. Aber ganz am Anfang haben wir als Bevölkerung irgendwie und auch nicht nur als Bevölkerung, sondern auch der öffentliche Dienst, also die ÖGD, die Organisation. Wir haben halt verdammt gut und clever und schnell reagiert eigentlich in dem ersten Jahr. Wir hatten dann doch ziemlich schnell super Empfehlungen. Gerade wir in Deutschland waren da auch Vorreiter. Irgendwie viele Länder international haben unsere Empfehlungen abgeschrieben. Und wir waren eigentlich ziemlich schnell am Anfang gut aufgestellt. Wir haben sehr schnell einen Impfstoff entwickelt, irgendwie durch die Investitionen in der Pharmaindustrie. Das hätte man vorher, glaube ich, nie gedacht, dass das in 2020 so schnell passiert, dass der dann am Ende des Jahres irgendwie die ersten Wirkungen entfalten kann. Wir haben dann auch schon angefangen, irgendwie die entsprechenden Verteilsysteme aufzubauen für die neuen Impfstoffe. Und eigentlich war das eine total gute, organisierte Zeit. Ja, es gab dann später, zerfaserte das Ganze etwas irgendwie, und da muss man jetzt, glaube ich, in der Enquete-Kommission drauf gucken, irgendwie, was dann da zu den späteren Zeitpunkten passiert ist, so genau. sodass man jetzt irgendwie so ein bisschen den Eindruck hat als Gesellschaft im Rückblick, irgendwie war das nicht so gut irgendwie. Aber ich finde, ja, dass gerade die Anfangszeit irgendwie stimmt mich sehr positiv. Und wenn wir das bei der nächsten Pandemie auch wieder so gut hinkriegen wie 2020, dann ist es auch gut.
Frau Köckritz,
da würde ich gerne direkt mal einsteigen, also auch vielleicht eher im kleineren Maßstab, aber auch nochmal einen Blick an die Tierärztliche Hochschule von 2020 geben, weil Sie das gerade sagten, rückblickend zu dem Anfangsjahr. Ich erinnere mich auch noch dran, wir haben an der TIHO sehr viel Tierschutz betrieben in Bezug auf Corona-Pandemie. Wir haben am 1. Mai Feiertag einen Anruf bekommen, dass positive Katzen, die Corona-positiv waren, in München im Altenheim, wo ein schwerer Ausbruch war, im Endeffekt vom Veterinäramt in Beschlag genommen wurden. Und die Überlegung war, diese Katzen zu euthanasieren, weil zu dem Zeitpunkt immer noch die Angst da war, dass eine Übertragung von Haustieren passieren kann. Und wir erinnern uns ja auch alle noch an die Medienberichte. Dann kamen Berichte von irgendwelchen Tieren aus dem Zoo, von Löwen.
Nerze in Dänemark.
Auch, genau. Und wir haben dann den Anruf am 1. Mai bekommen und es war eine ganz tolle Zusammenarbeit zwischen den Behörden und auch den Kolleginnen und Kollegen aus München und an der TIHO, dass wir die Tiere an die TIHO in unsere Quarantänehaltung aufnehmen konnten. Und innerhalb von 3 Tagen, dass die nicht euthanasiert wurden und dass wir dann über längere Zeit untersucht haben, ob wirklich alle 3 Katzen erkrankt sind oder nicht und ob sie potenzieller Überträger sein können. Und konnten die Katzen auch hinterher wieder zurück zu ihren Besitzern geben. Und im Endeffekt, das Fazit dieser Studie war auch, dass die Katzen kein erhöhtes Risiko darstellen als Überträger von SARS-CoV-2. Und das waren ganz wichtige Erkenntnisse, wenn auch nur ein kleines Event, aber hat meines Erachtens einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz geleistet, weil doch in vielen Ländern, auch vor allem im asiatischen Bereich, die Diskussion war, Katzen auszusetzen, weil diese Angst bestand. Ja, sowas ist ganz wichtig, dass hier Hand in Hand gearbeitet wird und auf die Art und Weise auch Tierschutz betrieben wird.
Und keine weitere Panikmache betrieben wird.
Richtig.
Sie haben eben, Frau Gabriel, den Pandemievertrag der Vereinten Nationen angesprochen. Da müssen wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Lehren aus der Pandemie, wie in Zukunft das auch gerechter international auch im globalen Süden passieren kann. Denn, Herr Wiking, Sie sprachen gerade an, wie schnell der Impfstoff entwickelt worden ist. Gut für die Menschen in Industrieländern. Großbritannien war das erste Land, in dem geimpft wurde und auch bei uns sehr, sehr schnell. Wir haben wieder Glück gehabt. Wir sind in den reichen Industrieländern. Andere haben dieses Glück nicht. Das soll der Pandemievertrag in Zukunft mit mehr Gerechtigkeit verbinden. Nun ist dieser Vertrag gerade vereinbart worden, aber er muss mit Leben gefüllt werden. Wo stehen wir da im Augenblick?
Ja, persönlich glaube ich, dass das ein sehr guter Weg ist, dieser Pandemievertrag. Er ist ein ganz wichtiger Schritt in Richtung respektvollen Umgang, Gleichberechtigung von allen, sag ich mal, von allen Partnern oder von allen auf der Welt, dass da eine Gleichberechtigung in Bezug auf Zugang zu Diagnostika, zu Impfstoffen gewährleistet wird. Das ist der wichtige Schritt, den der Pandemievertrag leisten soll. Ich belasse es gerade erstmal bei dem Punkt und übergebe, aber wir können sicherlich auch noch mal diskutieren gleich, was da auch vielleicht noch die Punkte sind, die noch fehlen, die ausgearbeitet werden müssen. Aber
machen wir das Meinungsbild mal voll. Genau. Herr Wilking, Frau Gabriel?
Ja, gerne. Ja, also der Pandemievertrag, der versucht halt auch ganz viele Zielkonflikte, internationale Zielkonflikte zu lösen. Jetzt als Beispiel schon angenannt, irgendwie die Verteilung von Zugängen zu Impfstoffen. Auf der anderen Seite natürlich auch die ein bisschen den Verteilung von Innovation. Und genau, sehr viele Zielkonflikte. Deswegen hat es auch sehr, sehr lange gebraucht und auch sehr, sehr harte Verhandlungen gebraucht. Und jetzt muss man natürlich schauen, erstens muss der Pandemievertrag noch von den meisten Staaten ratifiziert werden. Das ist noch nicht geschehen irgendwie. Und dann muss man gucken, wie der mit Leben gefüllt wird irgendwie. Was halt schon sehr gut läuft im internationalen Kontext, das kann ich auch aus dem Robert-Koch-Institut berichten, ist irgendwie die internationale Solidarität und Kollaboration, was das Teilen von Informationen zu Vorkommen von Erregern. Da gibt es auch schon einen Vorgänger, die International Health Regulation seit 2003. Und da sind wir fast täglich irgendwie in einem sehr intensiven Austausch mit ähnlichen Behörden wie dem Robert-Koch-Institut in vielen Teilen der Länder irgendwie. Und da gibt es halt einfach sehr, sehr Gutes Informationsverteilen. Und genau das muss, glaube ich, jetzt noch überführt werden in die anderen Bereiche, Impfstoffverteilung, aber auch Pathogenverteilung, also die Information direkt oder den Zugang zu Viren und Bakterien und Parasiten, der dort auch geregelt werden soll. Und ja, ich bin auch sehr optimistisch, dass es gelingt, weil der Benefit ist halt so offensichtlich für alle. Ja, mal gucken.
Ja, also ich kann mich da auch komplett anschließen, was meine Kollegen gesagt haben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt und ein ganz großer Erfolg, ein Versprechen, dass wir zusammenarbeiten wollen und das in der Zeit der multiplen Krisen, muss man ja sagen, in der wir leben, dass man zusammenarbeiten möchte für eine gerechtere Verteilung von Ressourcen, für den schnellen Austausch über Pathogene und ja, das ist jetzt der Anfang. Der erste große Schritt ist getan. Aber wichtig wird es jetzt, auch wenn der Rahmen gesetzt ist, wurde ja auch gesagt, mit Leben zu füllen. Der Begriff One Health nimmt zum ersten Mal auch, wird auch erwähnt im Pandemievertrag. Und ich denke, das ist auch ein ganz großer Schritt, weil wenn wir über Pandemieprävention reden, dann müssen wir eben auch über One Health reden. Also nicht nur die reaktive Seite, sondern auch die präventive Seite, die dann die, die Tiermedizin auch mit einschließt und ja, die Erkrankung wirklich als ein Zusammenspiel sieht.
Gehen wir aber trotzdem noch mal ein bisschen mehr auf den Pandemievertrag ein. Der sieht ja zum Beispiel auch vor, Sie haben eben schon angesprochen, dass die Wirtschaft auch immer mit einbezogen werden muss. Stichwort Impfstoffe, die Pharmaindustrie ist ganz einfach ein ganz wichtiger Player. Die soll laut Pandemievertrag dann auch verpflichtet werden, einen Teil ihrer Produktionen, berichtigen Sie mich, wenn ich das falsch sage, etwa 20%, zur Verfügung zu stellen für ärmere Länder, also im Prinzip zu spenden. Sind da Konflikte mit der Wirtschaft schon programmiert?
In der Tat ist das im Moment Basis der Verhandlungen. Aber ich glaube, was wichtig ist, viel fehlt noch an Ausarbeitung, gerade an rechtlicher Ausarbeitung. Und soweit ist der Vertrag dann am Ende noch nicht, um das genau zu definieren. Und das ist jetzt noch weitere Verhandlungsbasis. Ganz wichtig ist, dass erstmal dieses Statement gemacht wird. Wir wollen alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um für eine gerechte Verteilung auch an die Drittweltländer zu ermöglichen. Und jetzt muss ausgearbeitet werden, wie das getan wird. Es gibt auch viele Ängste von einigen Ländern. Ich meine, wir wissen, wir haben alle wahrscheinlich gehört, dass die USA ausgestiegen ist, schon im Januar diesen Jahres. Vor allem mit der Angst, dass die Souveränität der einzelnen Länder verloren geht. Aber das soll natürlich der Pandemievertrag nicht. Er ist nicht dazu da, um jetzt vorzuschreiben, weltweit haben wir bestimmte Quarantänemaßnahmen oder weweltweit haben wir bestimmte Impfverpflichtungen. Das sieht der Pandemievertrag ja gar nicht vor. Aber es muss noch weiter in die Ausarbeitung gehen und da müssen wir schauen, was die Entwicklung wird.
Das klingt nach einem sehr dicken Brett. Frau Gabriel, Herr Wilking?
Ja, ich wollte noch Bezug nehmen auf das, was meine Kollegin gerade gesagt hat, dass die USA ausgestiegen sind. Das ist natürlich ein ganz wichtiger
Faktor.
Aus der
Weltgesundheitsorganisation.
Genau, aus der WHO, weil ein nicht unerheblicher Anteil an Mitarbeitern der WHO kommen aus den USA. Das heißt, wir haben hier einen Wegfall von entscheidenden Kompetenzen, die man dann auch nicht so schnell wieder ersetzen kann. Also das ist durchaus ein Faktor, was das Ganze nochmal schwächt. Und man muss natürlich sagen, weil auch in Bezug auf die gerechte Verteilung von knappen medizinischen Ressourcen wie Impfstoffe, aber auch Diagnostika und Impfstoffe, meines Wissens nach ein Großteil der Patente auf diese Impfstoffe und auf die Medikamente ist auch in den Händen, also ist, liegt auch in den USA. Und damit hat man dann natürlich auch nochmal eine verkomplizierende Komponente, die das Ganze ja schwierig macht. Und ich glaube, das ist genau die Hausaufgabe, jetzt diese ganzen Herausforderungen auch so anzugehen, dass das nicht nur gesprochenes oder geschriebenes Wort bleibt, sondern auch wirklich am Ende dann gelebt wird.
Wir sind jetzt an einem wichtigen Punkt. Die Politik wirkt sich ganz konkret und möglicherweise fatal aus auf das, was Sie alles an guten Ansätzen versuchen zu verwirklichen. USA, Herr Wilking, wenn wir da schauen, dass der Präsident zum Beispiel versucht zu verbieten, eine Hochrisikoforschung in den Laboren, die möglicherweise Erreger gefährlicher macht, um so etwas zu verhindern, was man bei Corona unterstellt hat, dass dieser Virus einem Labor entsprungen ist. Da wird ja eingewirkt von der Politik ganz direkt auf die Forschung. Ist das möglicherweise eine fatale Entwicklung für Sie?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr kurzsichtige Entscheidung, die halt nur auf, ja, als Pseudopolitik sozusagen irgendwas verhindern möchte, was halt irgendwie, ja, wie gesagt, schon mittelfristig, aber langfristig uns alle schaden wird. Auch schaden wird, uns in Europa schaden wird, dass diese Entscheidungen dort so gefallen sind. Irgendwie. Wir müssen auch nicht vergessen, gerade schon ein bisschen angedeutet, die neben der internationalen Solidarität mit Leuten, die Gesundheitsrisiken und Gesundheitsgefahren in anderen Ländern haben, dürfen wir auch nicht vergessen, irgendwie, dass ja auch unsere Gesundheit in anderen Ländern geschützt wird. Also wir profitieren von dem Infektionsschutz in anderen Kontinenten und wir profitieren auch von dem Infektionsschutz in den USA. Das beste Beispiel ist der H5N1 irgendwie. Und das ist irgendwie das Wichtigste und deswegen müssen wir da auch weiterhin investieren, auch in Afrika, auch in Asien, irgendwie, dass dort Infektionskrankheiten frühzeitig erkannt werden und eingedämmt werden. Und wir müssen investieren in Forschung, damit auch dort die entsprechenden Entwicklungen, die die Bakterien und Viren machen und Parasiten machen, nachvollzogen werden. Und auch das ist irgendwie eine sehr, sehr gute Investition irgendwie, weil das schützt uns dann nachher als gesamte Menschheit.
Ja, Frau von Kückertz Blickwede, warum ist das, was der US-Präsident unterbinden möchte, diese Hochrisikoforschung und Behandlung von Erregern im Labor so wichtig? Sie kennen sich damit aus, Sie machen sowas.
Ja, ich möchte da gerne auf die Stellungnahme der deutschen Forschungsgemeinschaft hinweisen, die auch Stellung zu dem Pandemievertrag genommen hat. Die deutsche Forschungsgemeinschaft ist ja der wichtigste Förderer der Forschung hier in Deutschland und vergibt entsprechende Fördermittel an die Wissenschaftlerinnen. Und die haben auch eine Stellungnahme geschrieben zu dem Pandemievertrag und ganz deutlich gemacht, dass es wichtig ist, dass wir diese ideenbasierte Forschung in alle Richtungen interdisziplinär unterstützen, auf den verschiedensten Gebieten, auch mit Risikopathogenen natürlich, aber in alle Richtungen diese freie Forschung unterstützen, weil nur so können wir auch entsprechende Daten generieren, die wir brauchen für eine Pandemieprävention. Und wer da Interesse hat, das ist sicherlich sehr spannend, diese Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Pandemievertrag auch zu lesen. Ja.
Was glauben Sie, entwickelt sich jetzt durch diesen Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation und auch diesen direkten Einfluss, den die Politik versucht zu nehmen auf die Forschung für die wichtige internationale Zusammenarbeit? Die Viren, die Erreger sind nicht nur lokal, sie sind global unterwegs. Also muss die Antwort eigentlich eine globale sein, wenn da ein solch großer Bereich wie in den USA, diese große Wissenschaft mehr oder weniger aussteigt oder abgekoppelt wird. Was bedeutet das?
Das ist sehr traurig, das ist sehr frustrierend. Ich selber bin auch 2 Jahre in den USA gewesen, habe dort einen Teil meiner Karriere absolviert. Und auch jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen dort zu sprechen, denen werden Forschungsgelder gekürzt. Also Karrieren im Endeffekt, die sehr wichtige Forschung, hochkarätige Forschung die letzten Jahre geleistet haben, denen werden die Mittel gekürzt und die können die Forschung nicht weiter betreiben. Das ist wirklich dramatisch und innerhalb von sehr kurzer Zeit, von wenigen Monaten, Jahren wird hier etwas zerstört, was, glaube ich, hinterher sehr lange dauern wird, bis wir das wieder aufgebaut haben. Wir versuchen natürlich, die Kooperation mit den Wissenschaftlerinnen dort so aufrechtzuerhalten wie nur möglich, was sehr schwierig ist, und versuchen entsprechend stabil mit weiteren Partnern international die Forschung voranzutreiben und die Entwicklung zu beobachten.
Ja. Frau Gabriel, was bricht da weg?
Da bricht natürlich sehr viel weg. Der Trumpismus, glaube ich, nennt man das. Der Trumpismus ist natürlich eine Gefahr. Der Trumpismus ist eine Gefahr für die Wissenschaft. Der Trumpismus ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Und es ist ganz klar, das Infektionsgeschehen mit H5N1 in den USA, das sind große Rinderbestände, die befallen sind, sind einige humane Infektionen. Und es wird, kann ich vielleicht so offen aussprechen, nichts gemacht. Es wird keine Surveillance gemacht.
Also keine Überwachung.
Keine Überwachung gemacht und man lässt es laufen. Und das ist natürlich eine Gefahr. Und ich glaube, was die Konsequenz daraus sein sollte, ist, dass wir uns innerhalb Europas stärker aufstellen müssen. Wir müssen stärker zusammenarbeiten und die Ressourcen, die wir haben, auch bündeln, damit wir auf mögliche Pandemien, und H5N1 ist eben ein Risikofaktor aktuell, gut vorbereitet zu sein.
Hm. wie wichtig der ganze Bereich der Zoonosen und dieser pandemischen Gefahren ist. Bleiben wir noch mal kurz bei den USA. Und wie wichtig das auch für die Entscheidung von Wahlen ist, ist ja die Tatsache, dass die Eier so rar geworden sind in den USA und die Preise enorm hochgegangen sind. Hat das auch etwas mit den Erregern zu tun?
Ja, genau. Da haben wir das erste Mal sozusagen live sehen können, wie die Haltungsform eine Rolle spielt. Also geschlossene Tierhaltung bei H5N1, also nochmal zurück, H5N1 ist ja auch Erreger der Geflügelpest. Und H5N1 hat viele Hühner befallen und die Tiere verenden in der Regel auch innerhalb von einem Tag, zwei Tagen nach der Infektion. Und man hat gesehen, dass die geschlossenen Tierhaltungen, wo viele Tiere zusammengehalten werden, wenn einmal das Virus eindringt in diese Tierhaltungen, dann sind massive Bestände verloren gegangen. Und die einzigen Eier, dann gab es natürlich keine Eier. Und die einzigen Eier, die am Ende dann noch da waren, das waren die offenen Tierhaltungen, kleinere Tierhaltungen, wo das Virus gar nicht erst reingekommen ist. Und dort konnte man dann noch sozusagen das Frühstücksei beziehen.
Oder aus Europa.
Oder aus Europa, genau, für viel Geld. Richtig.
Ja, wir sehen die globalen Zusammenhänge, Herr Wilking. Wir diskutieren natürlich auch nach wie vor darüber, was ist mit diesem Virus, das aus dem Labor entsprungen ist angeblich, und über die Wildtiermärkte. Also einerseits haben wir gerade die Nutztierhaltung angesprochen, andererseits in Asien die Wildtiermärkte, wo ja eine Unmenge an Tieren gehandelt wird. Mir war das überhaupt nicht klar, in welchem Ausmaß das stattfindet. Und es birgt natürlich enorme Gefahren. Da kommen wir auf das große Thema, wie leben wir und wie gehen wir mit der Schöpfung und den Tieren um. Im Hintergrund für den One Health-Ansatz, den Sie schon mehrfach angesprochen haben. Lauert da eigentlich die große Gefahr, dass wir auf den falschen Wegen unterwegs sind?
Durch die Bevölkerungszunahme auf der Welt ist es natürlich schon so, dass Menschen in sehr vielen Erdteilen halt in die Naturräume eindringen und natürlich auch das wirtschaftliche Handeln die Menschen dazu bringt, in die Naturräume einzudringen. Und dann kommen die natürlich, also kommt es einfach zu viel mehr Mensch-Tier, Mensch-Wildtier-Kontakten als notwendig. Und dann ist es einfach nur noch eine Frage der Statistik, der Stochastik, bis es dann halt irgendwann auch zu Kontakten kommt und zu Übertragung, also zu Expositionen von Menschen zu dem Virus und dann zu Spillover, zu Übertragung. Und ja, genau. Und wenn man natürlich da aufpasst und irgendwie die Naturräume schützt und natürlich auch so ein bisschen die natürliche Diversität achtet, dann verhindert man sehr wahrscheinlich, also man kann nicht die nächste Pandemie davon verhindern. Wie schon gesagt, die nächste Pandemie wird kommen, aber man macht sie weniger wahrscheinlich irgendwie. Und wenn wir irgendwie sagen jetzt die Rechnung von gerade eben, wir werden noch 5 Pandemien erleben, aber wenn wir dann statt 6 irgendwie nur 4 erleben würden und 2 verhindern würden, dann wäre da schon unglaublich viel gewonnen irgendwie. Und da, das finde ich, ist halt irgendwie durchaus wert, zu investieren, weltweit.
Frau von Kolkitz-Plickwirte, vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen mitnehmen auf die Wildtiermärkte in Asien. Forscher wie Sie müssen ja auch gucken, wo entstehen eigentlich die nächsten Hotspots für Pandemien. Wildtiermarkt Wuhan gilt als die Quelle oder der Beginn für die Corona-Pandemie. Die Laborthese gibt es auch. Was passiert auf diesen Märkten? Wie müssen man sich das vorstellen? Wie kann man die Gefahr da entschärfen?
Ja, im Endeffekt ist es der direkte Kontakt mit dem lebenden Tier, sehr außergewöhnlichen Tieren, mit denen dort gehandelt wird.
Zum Beispiel?
Das ist ja alles, was man im asiatischen Bereich trifft. Das ist ja wirklich alles. Also wenn man dort mal auf so einen Markt geht, man trifft die ungewöhnlichsten Tierarten, alles, was man sich nur denken kann, lebend oder aber auch als Kadaver. Und ich glaube, das ist ja die Gefahr, dass wir dann entsprechend dem ausgesetzt sind und es dann zu diesem direkten Kontakt kommt. Und ich denke mal, das Risiko muss zukünftig minimiert werden.
Wie kann das minimiert werden?
Durch viel Aufklärung. Also was wir ja hier in Europa machen, was wir bei der Tollwut gezeigt haben, was über viel Aufklärung gelaufen ist. Das ist, denke ich mal, eins der wichtigsten Punkte, Hygiene und Aufklärung. was Frau Gabriel vorhin sagte, dass wir in die Schulen gehen und über diese Punkte aufklären, was Hygienemanagement angeht und dass wir respektvoll mit der Umwelt, mit den Tieren umgehen. Ich erinnere mich selber noch, was ganz Persönliches. Letztes Jahr war ich mit der Familie im Südafrika-Urlaub und wir waren in einem Nationalpark und da habe ich gemerkt, wie oft wir mit Emotionen oder aufgrund von Ereignissen emotional gesteuert sind. Und da war eine Familie, die wollte unbedingt ein Foto mit dem Kleinkind mit einem Affen machen. Und die haben dann den Affen mit Pommes gefüttert, damit es bloß ein Foto mit Oma und Affen gibt. Und es kamen immer mehr Affen in diesen Bereich vom Nationalpark. Und den Leuten war scheinbar gar nicht bewusst, welchem Risiko sie dem Kind und auch dem Tier ja aussetzen. Das ist dieses Bewusstsein, was wir schaffen müssen, respektvoll mit der Umwelt, mit der Tierwelt und mit dem Gegenüber umzugehen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiges Fazit. Mhm.
Frau Gabriel.
Ich kann vielleicht noch als Beispiel zu den Lebendmärkten in China was sagen, weil ich viele Jahre lang mit den chinesischen Kollegen sehr eng zusammengearbeitet habe. H5N1 im Geflügel, da ist die Wahrscheinlichkeit eben der direkten Exposition mit infiziertem Geflügel. Da geht das, ist das Risiko am größten, sich zu infizieren. Und das passiert auf diesen Lebendmärkten, wo man vor Ort das Tier dann ja schlachtet und sozusagen mit dem Blut vor allem von den infizierten Tieren in direkten Kontakt kommt, wo sehr viel Virus ist und sich infiziert. Und das führt in der Regel auch zu hohen Letalitäten. Das hat man in der Vergangenheit in China mehrfach erlebt. Und daraufhin haben eigentlich die chinesischen Behörden schon sehr strikt das reguliert in den Lebendmärkten. Also es ist nicht mehr, also nach dem SARS-CoV-1-Ausbruch 2003 ist sehr, sehr viel passiert an Kontrollmaßnahmen und Interventionsstrategien, sodass dort die Tier-Mensch-Transmissionen auch durchaus reduziert wurden. Und man muss natürlich auch sagen, vor der Corona-Pandemie zirkulierte ein anderes Virus, was auch in den Geflügelmärkten von Tier auf den Menschen übergegangen ist. Das war ein H7N9-Influenza-Virus, was wiederholt von Tier auf den Menschen übergegangen ist. Und eben sich auch innerhalb von wenigen Jahren so verändert hatte, dass es ja immer mehr Menschen infiziert hat. Und die WHO damals hat H7N9-Viren als mögliche Erreger, die nächste Pandemie auszulösen, definiert. Und daraufhin haben die Chinesen eine massive Impfkampagne im Geflügel ins Leben gerufen. Und das war die größte Impfkampagne, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und dort wahrscheinlich, wir sprechen ja nicht darüber, aber dort wirklich Pandemieprävention betrieben. Weil bis heute gibt es kaum H7N9-Infektionsfälle im Menschen. Und das ist eine Erfolgsgeschichte dieser massiven Impfkampagne, was in China initiiert wurde.
Genau, ich möchte aber auch noch mal, jetzt wo wir schon in Afrika und in Asien waren, dann doch noch mal den Blick nach Deutschland. Wir haben auch in Deutschland spezielle Risiken, die auch sehr speziell für die Bevölkerung hier in Deutschland sind. Und das ist der Verzehr von rohem Schweinefleisch. Der Verzehr von rohem Schweinefleisch ist mitunter auch der Treiber für viele Infektionskrankheiten bei uns in Deutschland. Hohe Infektionsraten, Hepatitis E, Toxoplasmose, viele Salmonellose, Yersiniose. Und das ist auch eine spezielle Besonderheit. Also wir müssen nicht nur auf andere Kontinente gehen. Auch bei uns in Deutschland gibt es spezielle Kontakte, die es in anderen Ländern so nicht gibt. Und als Beispiel ist da schon durchaus der Mettverzehr bei uns in Deutschland zu nennen. Den gibt es so und viele, und in Afrika und in Asien finden die es ziemlich eklig. Also ist auch eine Besonderheit irgendwie, die natürlich dadurch, dass man ein Tier roh verzehrt, irgendwie durchaus ein Risiko darstellen.
Ich wollte jetzt auch gar nicht darauf hinaus, dass wir hier so ein Bashing betreiben, die bösen Asiaten, die ja alles Mögliche essen und auf ihren Wildtiermärkten anbieten, um Gottes Willen. Wir haben uns, und das haben Sie ja auch mit der Nutztierhaltung von Gabriel eben sehr plastisch beschrieben, wie wir in industrieller Form unsere Tiere halten und eben das Tierwohl meistens nicht beachten, hat eben Konsequenzen. Also vor dem Hintergrund dieses One-Health-Ansatzes, dass es Gesundheit nur gibt für alle, für Mensch, Tier, dass die Schöpfung beachtet werden muss und dass es ein Zusammenklang sein muss von Medizin, Umwelt, Naturschutz und so weiter. Das kann uns präventiv etwas schützen vor einem Horrorszenario, wie wir es eingangs besprochen haben, über 14 Millionen Tote bei der nächsten Pandemie? Vielleicht eine kleine Schlussrunde dazu.
Also wir können ja nicht in die Zukunft sehen. Wir wissen nicht, welcher Erreger, will ich nochmal wiederholen, die nächste Pandemie auslösen wird und wie hoch die Krankheitslast sein wird. Ich glaube, wir alle ziehen in unseren jeweiligen Disziplinen die Lehren daraus, wie wir uns besser vorbereiten können. Und das kann eben nur passieren, indem man inter- und transdisziplinär mit der Gesellschaft zusammenarbeitet. Und ich glaube, jeder kann auch einen Beitrag leisten, Pandemieprävention zu betreiben. Gesunde Tierhaltung ist sehr wichtig. Das heißt, wenn wir wir werden ja immer mehr Menschen, wir möchten immer mehr Fleisch essen. Das ist ja auch nicht verkehrt, aber wir können darauf gucken, dass das Fleisch, was wir beziehen, auch aus einer gesunden Tierhaltungsform kommt. Und das ist ja eine Errungenschaft der Politik, dass es jetzt gekennzeichnet ist und jeder sieht, aus welcher Haltungsform sein Fleisch kommt.
Ja, diese Viren, Bakterien und Parasiten, die verändern sich halt und zusätzlich finden sie halt immer wieder neue Wege über Tiere oder die Umwelt auch uns Menschen zu gefährden. Und was wir da entgegensetzen können, ist, als Menschheit unsere Organisationsfähigkeit irgendwie. Also wir können uns organisieren, damit wir irgendwie nicht unter Gefahr von Viren und Bakterien geraten. Das Organisieren besteht aus Wissenschaft. Das Organisieren besteht auch den öffentlichen Dienst, also die Gesundheitsämter, die Landesgesundheitsbehörden, das Robert-Koch-Institut in ihrer Organisationsfähigkeit zu unterstützen, dem etwas gegenzusetzen. Es auch die Wissenschaft, also auch die Wissenschaft, die Veterinärmedizin, die Medizin muss unterstützt werden. Das können wir dagegen halten. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir dumm. Und das wollen wir nicht sein. Und ja, genau, das heißt, das wäre so mein Schlussstatement hier. Ja.
Frau von Göckritz-Blick, wird er mit mehr Respekt gegenüber Menschen und Tieren?
Genau, das Fazit habe ich ja bereits gegeben anhand des Beispiels aus dem eigenen Urlaub. Aber ich würde gern zum Schluss noch einen Punkt ansprechen, den haben wir noch nicht angesprochen, und zwar geht es um Nachwuchsförderung. Ich glaube auch, ein wichtiges Statement ist, wir brauchen Nachwuchs in der wissenschaftlichen Forschung und auf diesem Themengebiet One Health. Und ich möchte auch junge Leute motivieren, dass sie in diesem Themenfeld arbeiten zukünftig, weil wir haben da wirklich sehr viel Bedarf. Und daher ein klares Statement an die junge Generation. In diesem Feld warten viele spannende zukünftige Tätigkeitsbereiche.
Danke für diesen schönen Appell zum Schluss. Tierisch tödlich, wie gefährlich sind Zoonosen? Das war die Veranstaltung der Diskussion bei der VW-Stiftung in Hannover-Herrenhausen mit Maren von Köckritz-Blickwede, die Sie gerade zum Schluss gehört haben, von der Stiftung Tierärztliche Hochschule in Hannover, mit Günter Gabriel vom Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg und Hendrik Wilking vom Robert-Koch-Institut. Danke an Sie hier auf dem Podium und danke an Sie, unser Publikum.